Der HSV, er ist nicht nur aufgestiegen, sondern er ist auch noch in der ersten Liga geblieben. Und wie? Souverän mit 38 Punkten. Wir wollen sprechen über diese HSV-Erstligasaison und das tun wir mit Tanja Hufschmidt vom Podcast HSV Talk. Und jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Wie alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Da müsste ich natürlich den Ex-HSVer Franz Beckenbauer einspielen. Das ist ja klar. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und hallo, liebe Tanja. Ich weiß gar, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, wie lang es jetzt her ist, aber wie schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Hallo Max, das ist schon eine lange Zeit her. Also zwischendurch war ich noch mal bei den Zweitliga-Episoden zu Gast, aber Erstliga war halt 7 Jahre nicht.
Ja, aber ich habe da vorhin auch drüber nachgedacht. Den HSV-Talk, den gibt's ja jetzt auch schon irre lange. Seit wann macht ihr den?
Also Sven hat damit angefangen, boah, lass mich nicht lügen, aber 2013 hat er angefangen.
Vorm Rasenfunk.
Und
noch, ne?
So richtig mit eingestiegen bin ich halt 2018.
Ja, Wahnsinn. Nicht schlecht. 2023 war es das letzte Mal. Hier habe ich jetzt gerade nachgeguckt.
Ah.
Und 2018 das letzte Mal dann im Rasenfunk Royal.
Ja, das war bitter.
Es war die Abstiegssaison. Aber umso schöner ist es ja jetzt, dass wir nach dieser Saison sprechen können. Wie geht's dir denn? Es war ja jetzt dann nicht mehr überraschend, dass der Klassenerhalt geklappt hat. Aber trotzdem war irgendwie dann dieses Saisonende nochmal der so die Kirsche auf der Sahnetorte, hatte ich den Eindruck. Gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, auswärts. Gegen den SC Freiburg gewonnen, zu Hause. Am Schluss nochmal Leverkusen geärgert. Du hast wahrscheinlich gute Laune?
Och doch, ja. Also ich war eigentlich die Saison über relativ ruhig, weil ich habe mir 7 Jahre lang die zweite Liga angeguckt und ich fand es da eigentlich ganz kuschelig. Von daher hätte mich jetzt ein Abstieg auch nicht wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Aber noch ein weiteres Jahr erste Liga finde ich auch schon ganz schick. Also ist schon nett. Also ich fand die Saison generell halt schön. Also auch zu sehen, der HSV kann sich entwickeln. Mhm. Das ist einfach ein gutes Gefühl dann.
Was glaubst du denn, wie das Leuten ging in dieser Saison, die den HSV in der zweiten Liga nicht so verfolgt haben, die euch haben absteigen sehen vor 8 Jahren, wenn ich gerade richtig gerechnet habe, und jetzt dann eben hier diese Klassenerhaltssaison?
Ich glaube, die haben wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass sich der HSV in diesen 7 Jahren in der zweiten Liga auch tatsächlich geändert hat. Also wir sind nicht mehr der Dino. Das ist auch gut so.
Ja.
Aber so die ganze Haltung hat sich einfach mittlerweile geändert. Also das sieht man auf den Tribünen. Das ist alles ein bisschen weltoffener. Also wir hatten ja immer irgendwie dieses Ding, St. Pauli ist links und HSV ist eher rechts. Also diese Wahrnehmung.
Mhm.
Und das hat sich eigentlich komplett geschoben, weil Rechte, die kommen bei uns im Stadion nicht gut weg. Also die halten dann lieber die Klappe mittlerweile.
Aber woran liegt das denn? Normalerweise sagt man ja so, also ist so ein Phänomen, das konntest du zum Beispiel sehr gut an Energie Cottbus nacherzählen und ich bin sehr gespannt, was da jetzt der Zweitliga-Aufstieg bei denen verändert. Normalerweise sagt man an Standorten wie eben Cottbus, Aachen und auch noch anderen, Dresden sicherlich auch einer, je tiefer die Liga, desto lauter werden die Rechten, weil letztlich die Zuschauerzahlen zurückgehen, das Korrektiv fehlt, sich nicht mehr so viele interessieren für den Verein. War das beim HSV anders?
Ja, also du musst ja nur gucken, dass die Mitgliederzahlen, die sind ja schon mit dem Abstieg, sind die einfach in die Höhe geschossen. Also es waren immer mehr Leute, auch haben sich auch als HSV-Fan dann tatsächlich, ich sag mal geoutet, also völlig falscher Begriff eigentlich, aber die haben sich dann bekannt, genau. Und dann hat sich halt auch im Umfeld einiges geändert. Du hattest das ja auch schon mal in einem Talk mit Lasse angesprochen, als ihr über den HSV geredet habt. Und der hat ja auch schon sehr viele richtige Sachen da gesagt, irgendwie mit dem Wechsel dann zu Jonas Bolt. Das war ein absoluter Meilenstein für den HSV. Das wagt man gar nicht zu sagen, aber sportlich ging es vielleicht nicht so schnell voran, wie wir uns das vorgestellt haben, aber im Umfeld hat sich einfach da wahnsinnig viel getan und da wurde es alles etwas entspannter auch.
Ja,
familiärer.
Ja, und gleichzeitig ist so interessant, weil so Gesichter dieser Veränderung, jemand wie Eric Hoover, der ist ja auch noch mit dabei, der stellt sich halt dann auch in Kicker und lässt sich interviewen. Ich habe das Interview ehrlich gesagt noch nicht gelesen, weil ich nehme ja die ganze Zeit Sendungen auf, aber die Überschrift war, wir haben den HSV komplett verändert. Und da dachte ich mir, na, das Understatement aus alten Tagen, das hat man sich noch bewahrt. Vielleicht muss das so sein.
Ja, aber es ist ja auch so. Ich meine, der HSV ist schuldenfrei. Hättest du vor 8 Jahren gedacht, dass das, dass du das nochmal erlebst? Also ich nicht.
Ja, definitiv nicht. Und gleichzeitig war es aber auch so, und damit können wir ja so ein bisschen mal in den Blick auf die Saison reingehen. Du hast wie alle ja auch Aspekte mitgebracht, die diese Saison beschreiben. Gleichzeitig war es so, dass mit dem geglückten Aufstieg unter all den Rahmenbedingungen, die es gab, aber da hat die eigentliche Arbeit begonnen und am Anfang dieser Arbeit stand die Erkenntnis, wenn wir so spielen wie in der zweiten Liga, dann wird das ein sehr kurzes Abenteuer erste Liga. Und es gab einen bemerkenswert umfassenden Umbruch. Magst du uns nochmal zurücknehmen in diesen Sommer?
Einfach mal die groben Zahlen. Wir hatten 28 Abgänge in dieser Saison, 24 Neuzugänge. Also das sind bei anderen Clubs sind das die kompletten Kader. Und bei uns sind tatsächlich auch nur wenige übrig geblieben. Es tat auch zwischendurch weh, weil da auch verdiente Spieler dabei waren, die halt in der zweiten Liga sehr viel Leistung gebracht haben, wie Sebastian Schonlau oder Jonas Pfeffer. Das tat tatsächlich weh, dass die dann so plötzlich außen vor waren und weggehen mussten. Dann dazu Ludo Reis, der einfach auch in der zweiten Liga sich weiterentwickelt hat und wo man wirklich auch diese Liebe zum HSV immer gespürt hat, der war quasi, der hätte auch gerne auf der Nordtribüne gestanden, hatte man so das Gefühl. Und das war schon dann ein bisschen schwierig. Und dazu kam dann halt, oder das war eigentlich genau richtig im Nachhinein, aber am Anfang war das echt schwer, dass Polzin dann gesagt hat, wir schmeißen jetzt komplett unseren Kader um, wir schmeißen komplett unser Spielsystem um, also vergesst den Ballbesitzfußball. Das erlebt ihr in der ersten Liga nicht mehr, also ihr müsst euch da an neue Dinge gewöhnen. Und so, dann kam die Vorbereitung und es gab eine Niederlage in den Testspielen nach den anderen. Ich weiß, Testspiele soll man nicht überbewerten, aber leider Gottes wurde das dann auch in der Liga erstmal nicht wirklich besser, also okay, 0-0 gegen Gladbach, aber Gladbach war da auch nicht gerade auf Rosen gebettet zu dem Zeitpunkt. Und dann Derby-Niederlage, die auch völlig verdient war, wo es auch komplett ruhig geblieben ist. Also obwohl Niederlagen im Derby willst du ja nie haben, aber wir haben einfach gesehen, ja, reicht gerade nicht und da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Dann kam natürlich gleich mal das Spiel in München, das war nicht schön.
Danke, liebe DFL.
Aber naja, also wir haben keine 8 oder 9 Stück kassiert, sondern nur 5. Also von daher sind wir da auch schon mit einem blauen Auge rausgekommen. Und dann hat sich das auch noch mal ein bisschen, noch ein paar Last-Minute-Transfers, die wir noch mit dazu gemacht haben. Und erst dadurch hat sich das dann wirklich stabilisiert. Und erst dann hat man gemerkt so, okay, diese Spielidee von Merlin Polzin, das könnte aufgehen. Und ist vielleicht auch gar nicht so unvernünftig, jetzt nicht mehr auf so viel Ballbesitz setzen, weil das war ja auch in der zweiten Liga teilweise ein bisschen schwierig, wenn die Mannschaften sich darauf eingestellt haben, dann haben die sich einfach, haben die den HSV sozusagen dann neutralisiert mit seinen Angriffsbemühungen und dann musste man natürlich in der ersten Liga anders spielen. Aber insofern, da war halt aber auch Merlin Polzin und sein Trainerteam genau die richtigen Leute. Die haben das alles analysiert, haben sich das angeguckt und haben gesagt, hier, wir gehen da und dahin. Dafür brauchen wir die und die Spielerprofile. Und so lief das dann halt. Und deswegen gab es diesen Komplettumbruch, weil die Spieler auch nicht mehr so nötig waren. Also Sebastian Schonlau zum Beispiel einfach zu langsam. Der wäre in der ersten Liga nur noch hinterhergerannt. Das wäre nicht gut gegangen. Aber so gern ich Bascho auch immer hatte und so ein toller Kapitän er auch war. Aber für die erste Liga reicht das einfach nicht. Und so ehrlich muss man dann auch sein.
Und gleichzeitig war aber das, also jetzt, wir reden so also total entspannt drüber, weil wir wissen, ah ja, war eine super Saison, Klassenerhalt früh gesichert und so weiter, richtig schöne Geschichten geschrieben. Aber das war ja damals im Sommer wirklich schon eine größere Aufregung. Also ich weiß noch, als die Saison losging, hatte man eigentlich die Spieler, die dann am wichtigsten werden würden, zum Großteil noch gar nicht verpflichtet, also vor allem Fabio Vieira. Und natürlich auch Luka Vucevic, was übrigens ehrlich gesagt auch jede Saisonvorschau so ein bisschen obsolet macht. Ich grüße an dieser Stelle vor allem einen Podcaster, der nicht darauf verzichtet, dass sich alle vom Rasenfunk bei ihm entschuldigen. Also ganz so einfach war es nicht. Aber wenn ich mich gerade richtig erinnere, korrigiere mich bitte, wenn ich es gerade verwechsel. Aber war es nicht auch so, dass zumindest es das Gerücht gab, dass Stefan Kunz bei einem der Testspiele auch Merlin Pulcin dazu aufgefordert habe, seinen Spielstil zu verändern, das eben nochmal zurückzuschrauben, was er eben gerade da am Verändern war?
Also da gab es auch schon im Inneren so einige Diskussionen, weil das lief halt auch wirklich zu schlecht, wenn du dann plötzlich in den Testspielen auch immer irgendwie 4 bis 6 Dinger kassierst, dann denkt sich auch die sportliche Leitung so, das kann nicht ganz gut gehen, aber letztlich konnte Stefan Kunz dann halt auch keine Gegenargumente gegen die neue Taktik so richtig vorbringen, außer dass es funktioniert jetzt gerade nicht. Aber wenn dir der Trainer halt sagt, ja, aber wenn das und das und das Spielerprofil noch mit dazukommt und dann können wir da und da diese Räume immer dicht machen und dann kommen auch die Automatismen irgendwann und dann funktioniert das. Und am Ende musste man einfach Pulcin vertrauen, weil da kriegst du dann aber auch als Verantwortlicher noch mehr Ärger, wenn du dann nach dem ganzen Kaderumbruch, wenn du dann auch noch den Trainer rausschmeißt. Also ich glaube, dann wäre hier wirklich Halligalli gewesen.
Ja gut, ich meine, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir kommen natürlich auch nochmal zur ganzen Personalie Stefan Kunz. Weißt du, was die Pointe ist, dieses Umbruchs im Sommer? Also die naheliegende Erkenntnis ist, es hat sehr, sehr gut funktioniert und es waren quasi die richtigen Entscheidungen, die da Merlin Pulcin gemeinsam mit seinem Trainerteam getroffen hat. Dennoch ist aber der HSV eins der Teams, das noch den höchsten Ballbesitz hat in der Liga, also Rang 12 ligaweit. Es gab insgesamt auch 12 Spiele, in denen man mehr den Ball hatte als der Gegner und von diesen 12 Spielen hat man nur 4 verloren. Eins hat man gewonnen und 7 davon sind mit Unentschieden geendet. Das heißt, man hat 10 Punkten aus diesen 12 Spielen geholt, wo eigentlich genau das passiert ist, von dem Merlin Pulcin gesagt hat, das wird in der ersten Liga nicht mehr funktionieren. Auffällig viele dieser Spiele waren rund um Beginn der Rückrunde. 18., 19. Spieltag, 22. Spieltag, 23. Spieltag. Und das war auch so eine Phase, wo so ein bisschen die Magie von der Hinrunde nicht mehr rübergerettet werden konnte ins neue Jahr. Hatte das mit den Gegnern zu tun oder woran lag das deiner Meinung nach?
Also ich glaube schon, dass sich da viele drauf eingestellt haben und gesagt haben, ja, dann lass den HSV doch mal machen, wenn die ständig kontern wollen. Wir lassen uns nicht auskontern, sondern wir lassen die einfach mal machen, mal gucken, was sie daraus hinkriegen. Und das war dann halt auch ein bisschen zu wenig. Also wir kommen da auch vielleicht später nochmal auf die Schwachpunkte, was zum Beispiel Laufleistung betrifft. Und dann machst du da Räume nicht eng genug und dann kriegst du ein Spiel nicht so richtig kontrolliert, wenn du dann selber aufbauen musst und dann da die Läufe nicht so richtig stimmen und die Intensität auch ein bisschen fehlt. Dann sieht das halt doof aus und dann kann der Gegner aber auch da schnell drauf reagieren und einfach mit Kontern richtig fies zustechen.
Also der HSV ist das drittbeste Team nach Kontern. 10 Tore hat man allein aus Konter heraus erzielt. Ich meine, der Konter, den alle noch vor Augen haben, das ist die Freistoßvariante des VfB Stuttgart, die fürchterlich schief geht im Heimspiel. Ja, du lachst, das haben die VfB-Fans damals ganz anders gesehen. Ja, aber das war natürlich das, was auch so am augenscheinlichsten war, dass man da dieses Spiel noch drehen konnte. Gleichzeitig ist es ja aber auch auffällig, dass selbst in den Spielen, in denen dann ja ganz offensichtlich die Liga schon darauf reagiert hat, was der HSV gut kann und eben versucht hat, dem HSV seine Stärken zu nehmen. Dennoch würden ja diese Spiele in der breiten Summe, also in zwei Dritteln der Fälle, nicht verloren. Und da sind eben dann auch ganz, ganz viele 0-0 Ergebnisse mit dabei. Ist das so ein bisschen der Hidden Champion eigentlich des HSVs? Wir sprechen logischerweise auch heute noch viel über Fabio Vera, die guten Konter, die guten Angriffe. Aber welchen Wert hatte die Abwehr in dieser Saison?
Sehr. Die war unglaublich wichtig, weil wir haben das über Jahre in der zweiten Liga halt erlebt, dass wir hinten einen Konter nach dem anderen quasi gekriegt haben. Deswegen sind wir 7 Jahre lang oder 6 Jahre lang nicht aufgestiegen und mussten da erst nochmal wirklich kämpfen, dass wir aufsteigen, weil wir es einfach hinten nicht hingekriegt haben. Und das war diese Saison deutlich besser. Also wir waren, die standen gut und die Abwehrreihe, die ja plötzlich war es ja eine Dreierkette. Wir haben 7 Jahre lang mit einer Viererkette gespielt und plötzlich mit einer Dreierkette und das war auch alles nochmal komplett neu. Das brauchte eine gewisse Zeit, aber dann haben sie sich dann auch zurechtgefunden. Also auch dann, als Nikolai Reinberg dann so richtig angekommen war und da Löcher gestopft hat, noch und nöcher, dann Sambi Lokonga, der da auch viel dann Struktur mit reingebracht hat, auch ins Defensivspiel und da noch Dinge dicht gemacht hat. Und selbst ein Vieira, der man ja eher offensiv sieht, den hast du auch mal Abwehrarbeit leisten sehen. Der ist inzwischendurch wirklich wie ein Bekloppter nach hinten gerannt und hat da noch Löcher geschlossen, wo du auch denkst so, och, nett, dass du das machst, das finde ich gut. Das haben nicht immer unsere Zehner gemacht, von daher. Oder Jean-Luc Dompé würdest du zum Beispiel seltener da hinten in der Defensive nochmal aushelfen sehen. Und deswegen, also, es war dann halt auch wirklich dieses Kollektiv, das da zusammengearbeitet hat. Und dann funktionierte auch das Abwehrspiel.
Ja. Und logischerweise über allem steht dann aber das Trainerteam, das diesen ganzen Umbruch eingeleitet, verwaltet hat und ja auch die Entwicklung, die es da innerhalb der Saison noch gab, diese kleinen Anpassungen. Jetzt haben wir die erste Erstligasaison von den dreien gesehen. Was muss ich zu ihnen wissen?
Also, was ich wirklich faszinierend finde, und ich glaube nicht, dass es so viele weitere Bundesligisten gibt, die, wo die Cheftrainer und die beiden engsten Co-Trainer alle gebürtig aus der Stadt kommen. Also die sind alle drei gebürtige Hamburger. Ich weiß nicht, wie viele gebürtige Münchner hat der FC Bayern im Trainerteam.
Ich kann nicht sagen, weil das Trainerteam so groß ist.
Ja, okay, bei uns kommen auch noch ein paar mit dazu, aber es ist halt regelmäßig, dass du da irgendwie gebürtige Hamburger dazwischen hast und dir denkst du, ja, das funktioniert. Die kennen HSV, die kennen die Wucht. Die wissen, wo sie anpacken können, wo sie pieksen können und auch die Leute einfach mitnehmen. Und deswegen hat es dann am Ende auch funktioniert, dass Merlin Polzin mit diesem neuen System durchgekommen ist, weil er die Leute mitgenommen hat. Und er hat viel erklärt. Auch Loic Favé, der ist der Sohn von der langjährigen Leiterin des Fanprojekts beim HSV. Die quasi das Fanprojekt mit aufgebaut hat, die eine Choreo gekriegt hat, als sie in Rente gegangen ist. Und von daher, klar, der gehört mit zum HSV, der ist mit dabei und den nehmen wir so. Und das ist halt schon bemerkenswert, dass du dann Leute wirklich aus dem eigenen Saft sozusagen so nach vorne bringen kannst und dass die dann auch das so gestalten können und auch kommunikativ unglaublich stark sind. Also die erklären Dinge, die holen Leute ab, die können auch mit den Spielern, mit Robert Latzel, das ist erstaunlich lange gut gegangen, dass der eigentlich keine wirkliche Chance auf die Startelf hatte und ruhig geblieben ist. Das musste erstmal so moderiert kriegen. Und das haben sie wirklich gut gemacht.
Aber das ist ja auf der einen Seite natürlich eine schöne Geschichte, dass das Hamburger sind, die eben da auch einen Bezug dazu haben. Also Richard Krohn ja auch, der auch noch der jüngste von denen ist. Er ist erst 1995 geboren, 10 Jahre jünger als ich. Es tut ein bisschen weh. Aber wie äußert sich das dann im, du hast jetzt schon gesagt, die Kommunikation ist eine andere. Gleichzeitig hat der HSV ja aber eine wirklich sehr, sehr große und über Deutschland verteilte Fanbase. Glaubst du, da gibt es nochmal einen Unterschied, wie diese drei wahrgenommen werden von denjenigen, die tatsächlich auch in Hamburg wohnen und dem Rest? Weil ich habe neulich zum Beispiel mit einem sehr kritischen HSV-Fan gesprochen, der wohnt hier unten in München.
Ja, das kann schon sein. Also es gibt natürlich, gibt es immer wieder kritische Stimmen. Also es gibt ja auch immer wieder die Leute, die Felix Magath als Trainer fordern und ähnliches. Von daher, die wirst du nicht los bei 140.000 Mitgliedern mittlerweile, die wir haben. Da sind immer noch, ich glaube, das ist dann aber eher eine Altersfrage als eine regionale Frage. Mhm. Weil zumindest, das ist mein Gefühl, sobald Leute irgendwie auf die 50 zugehen, werden sie da eher schon kritischer und sind dann eher noch verhaftet in diesen alten Trainertypen, die irgendwie draufhauen und einfach nur blind laufen lassen und Medizinbälle anschleppen. Hm. Während die jungen Trainertypen, die sogenannten Laptop-Trainer, wie man das auch mal zwischendurch bezeichnete, da ist dann halt mehr Kommunikation mit drin, da ist viel mehr Augenmerk auf Details und weniger das, was jetzt Menschen sofort sehen, die sich sonst mit Fußball nicht so wahnsinnig beschäftigen. Eben, dass man taktische Dinge und solche Sachen und Laufwege und wie auch immer, was da alles mit dazugehört, das verstehen Menschen dann halt nicht unbedingt. Ich gebe ja zu, ich bin ja selber da eher Laie und amateurhaft unterwegs. Aber man kann da zuhören. Und wenn man zuhört und versucht, das zu verstehen, was sie einem erklären, und das machen sie auch in Pressekonferenzen und so weiter, das funktioniert eigentlich immer.
Ja, ich glaube, es gibt so eine grundsätzliche Skepsis, wenn Menschen, also A, wenn du ein zu taktisches Vokabular gebrauchst, weil dann glauben Leute, du willst besonders schlau erscheinen oder du wolltest dich gar über sie erheben, indem du eben Worte verwendest, die sie nicht verwenden, wenn sie über Fußball sprechen. Und dann gibt es so ein ganz klassisches Problem derjenigen Trainer, die immer versuchen, alles zu erklären. Nämlich, dass in den Augen der Erklärung, da steckt immer sehr viel Differenzierung drin und gleichzeitig aber auch eigene Perspektive. Das heißt, jede Niederlage hat immer 1000 gute Gründe. Mhm. Und das kann A, ermüdend sein, wenn du deinen Trainer immer mal wieder hörst, der dann hinweist auf Kleinigkeiten, die nicht zu den Gunsten des Vereins ausgefallen sind, auf kleine Anpassungen, die man vorgenommen hätte, die nicht funktioniert hätten. Das kann ermüdend sein, weil du dir denkst, ja klar, du hattest mal wieder keine Schuld, schon völlig klar, ihr hattet mal wieder Pech und der Eintrittswinkel des ersten Diagonalpasses war falsch. Alles klar, vielen Dank für die Info. Und das Zweite ist auch tatsächlich, dass ich glaube, und das merkst du überall in der Welt, aber im Fußball schon nochmal in einem besonderen Maße, man ist so an einfache Antworten gewöhnt, weil so wurden wir alle mit dem Fußball sozialisiert, weil wir zwei auch, wir kommen noch aus einer Generation des Fußballs, da ging es halt noch darum, mit einem Zweikampf mal, mit einer Grätsche mal ein Zeichen zu setzen und im Zweifel den Ball einfach in den Strafraum zu flanken und möglichst viele Bälle nach vorne zu bringen und das berühmte, wer wollte es mehr? So haben wir ja auch noch angefangen, Fußball zu kommunizieren und man muss das dann zulassen, dass vielleicht heutzutage Fußball anders betrachtet und auch trainiert und gespielt wird. Und ich glaube, dann drückt sich manchmal so eine Abneigung von so neueren Trainertypen eben auch letztlich eine Sehnsucht nach dieser Einfachheit der früheren Fußballzeit aus. Und ehrlicherweise kann ich das auch total verstehen, aber das ist halt eine Herausforderung für jemanden wie Merlin Polzin. Und da würde mich jetzt interessieren, wie findest du denn, ist er dann letztlich mit dieser Herausforderung umgegangen? Auch mal in den Phasen, in denen der HSV, also wackeln ist natürlich viel zu viel, aber es gab auch in der Rückrunde diese Momente, wo man das Gefühl haben konnte, vielleicht ist man auf eine Art und Weise entschlüsselt von den Gegnern und rutscht jetzt vielleicht nochmal unten rein. Wie fandst du denn da seine Kommunikation?
Eigentlich, ich fand es erstaunlich souverän, weil er eben nicht in diese kleinteiliges die anderen sind schuld oder der Schiedsrichter ist doof reingefallen ist, sondern Dinge dann auch wieder erklären konnte. Also nach dem Motto, da und da die Löcher haben wir nicht zugemacht, da beten, standen wir zu weit auseinander und so weiter und so fort. Das konnte er dann erklären und hat dann auch immer gesagt, ja, aber wir arbeiten dran. Also so einfach, um nochmal die Fans zu beruhigen. Ja, keine Sorge, wir arbeiten dran. Wir haben es gesehen, da ist was schiefgegangen und da müssen wir auch dran, da müssen wir gucken, da haben die Spieler Fehler gemacht, aber Fehler passieren und wir arbeiten dran, wir machen was. Also wir laufen nicht nur einfach blöd irgendwo und gehen nicht ans Kopfballpendel, sondern wir arbeiten da strategisch dran und haben das alles analysiert. Also deswegen, also der Tag nach dem Spiel, da hast du ja normalerweise immer dieses fröhliche Auslaufen. Mhm. Und das dauerte bei uns dann immer eine ganze Weile, bis die Spieler dann zum Auslaufen rauskamen, weil erstmal eine Stunde lang Videoanalyse gemacht wurde und genau gezeigt wurde, hier, da bist du doof gelaufen, also das musst du anders machen, also vielleicht ein bisschen mehr dahin und so weiter und so fort. Also die haben da sehr spezifisch und sehr präzise dann auch mit den Spielern gearbeitet. Und das hast du dann auch von den Spielern immer die Äußerung gekriegt. Ja, ich habe Dinge gelernt. Und das ist dann halt, das ist mir persönlich wichtiger, als dass irgendwo draufgehauen wird, sondern einfach zu sagen, ja, da war was falsch, und aber wir lernen daraus. Aber das ist nun mal so.
Glaubst du, dass es da auch Spieler im Kader gibt, die da vielleicht nicht so die große Lernbereitschaft hatten, weil du musst es ja auch annehmen können. Also, und gerade so lange Videostudiumssitzungen, das ist so der Klassiker unter Spielerberatern, dass sich die Spieler bei ihm beschweren, weil sie schon wieder eine Stunde langweilige Sitzung machen mussten. Das ist wie Unterricht früher in der Schule. Glaubst du, solche Spieler gab es vielleicht im HSV-Kader in dieser Saison auch, aber weil es in Summe einfach eine erfolgreiche Saison war, ist das nicht so nach außen gedrungen?
Ich denke schon, dass einige Spieler zumindest nicht so intensiv das angenommen haben, wie man das gerne gehabt hätte. Also gehen wir mal zu unseren Winterneuzugängen Damian Downs, der für den Sturm kam. Der lief rum wie Falschgeld. Mhm. Und das hat sich auch nicht geändert. Und Polzin hat ihm zu Anfang wirklich Vertrauen geschenkt, hat ihn von Anfang an gebracht und so weiter. Aber er hat es nicht zurückgezahlt und dann war am Ende halt auch, dass er eigentlich teilweise sogar aus dem Kader geflogen ist. Von daher, Das ist schon so, dass einige Spieler das offensichtlich, ich weiß nicht, ob die sich dann beschwert haben, aber sie haben es dann vielleicht nicht verstanden. Das Gegenbeispiel ist, wie eigentlich so oft, Bakary Yatta. Mhm. Der war zu Beginn der Saison komplett draußen. Eigentlich die komplette Hinrunde hat man ihm gesagt, das reicht nicht für die erste Liga. Wir können dich nicht aufstellen. Und plötzlich war Bakary Yatta wieder da und hatte gelernt, wie man denn auf dem rechten Flügel, wie man da Schienenspieler, wie man das macht. Mhm. Und das ist halt das Faszinierende an Bakary Yatta. Dem sagst du, ja, schön und gut, Flanken sind nicht unbedingt deine Stärke, dribbeln kannst du auch nicht hundertprozentig, aber du kannst laufen, du kannst wirklich auch Zweikämpfe führen und dann flankt nicht, sondern macht den Ballverteiler. Das hast du auch gesehen. Der ist einfach nicht in die Flankensituation dann reingekommen, sondern hat dann Vieira gesucht, und da saubere Bälle dann hingespielt und einfach den Ball verteilt. Mhm. Und das ist halt faszinierend, dass Polzin und Favé und Kron das einfach hingekriegt haben, aus Bakary Yatta einfach nochmal einen Schienenspieler zu machen.
Ja, stimmt, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und da gibt es ja wirklich einige im Kader, wo man dann jetzt nicht immer so in demselben Ausmaß, aber eben einfach eine Weiterentwicklung gesehen hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass Nikolai Remberg, der immer sehr stabil gespielt hat und jetzt auch selten unter ein gewisses Niveau gefallen ist, aber dass der irgendwann ein besseres Gefühl dafür hatte, wann er sich vielleicht doch mal fallen lassen muss, wann er nicht ins Gegenpressing gehen sollte und was so seine Rolle vor der Kette ist. Das wäre dann noch ein weiteres Beispiel. Aber damit sind wir so indirekt bei einem weiteren Punkt dieser Saison gelandet. Und zwar, eigentlich hätte der HSV auch in ziemlich vielen Situationen sagen können, ja, es ist halt auch gerade deshalb schwierig, weil uns mal wieder XY fehlt, also Verletzungen waren wirklich ein Thema.
Oh ja.
Wer waren denn die Spieler, die da am meisten gefehlt haben? Und woran lag es, dass man es dann letztlich doch nicht gemerkt hat oder nicht so doll gemerkt hat?
Also ich glaube, das krasseste Beispiel, was du bringen kannst, ist Yusuf Paulsen.
Ja.
Der wurde,
das hätte niemand ahnen können, dass der Verletzungsverletzung ist.
Auf gar keinen Fall, aber am Ende, der hat ein Spiel von Anfang an gemacht und ist ansonsten zwischendurch mal eingewechselt worden, aber das reichte nicht mal für eine Halbserie, dass er irgendwie verletzungsfrei blieb. Von daher, das war eine Handvoll Spiele. Und ich glaube schon, dass er uns weitergeholfen hätte, weil wir hatten ein Sturmproblem. Wir haben sehr wenige Tore geschossen im Laufe der Saison. Also das war eigentlich zu wenig. Wenn Vieira unser Top-Torschütze mit 7 Treffern ist, dann spricht das nicht so unbedingt für die Offensive und die Stürmer. Von daher, wir hätten ihn gut gebrauchen können, aber ging halt nicht. Mhm. Also das fand ich dann schon sehr bitter. Und dann zwischendurch, wo man dann dachte, oh, jetzt könnte Paulsen ist schon wieder verletzt, vielleicht könnten wir ja auch einfach mal Bobby Glatzel spielen, dann hat der sich
war
wieder
der auch
irgendwas
verletzt,
an.
Ja.
Und das war dann halt auch schon etwas dumm gelaufen, aber.
Ja, und dann hattest du irgendwie Rösting Lillisit, bei dem man ja lange auch so überlegt hat, welche Rolle soll der überhaupt spielen, und dann hat man gesehen, ach so, der ist wahnsinnig schnell, interessant, okay, der kann dann deswegen auch die Schiene nochmal ein bisschen anders bespielen, und also wenn ich mich richtig erinnere, hat er gerade sein erstes richtig gutes Spiel gemacht und dann war er auch wieder verletzt, du hattest es auf den Außen, Miro Muheim ist doch da dann auch irgendwann ausgefallen.
Der ist erstmal vom Platz geflogen und dann kam
ja, genau,
auch
stimmt,
noch
so
eine
das.
Verletzung hinterher, also super Timing.
Ja, und eben immer wieder gab es deswegen auch Überraschungen in den Aufstellungen, die sich dann eben aus diesen Verletzungen oft begründet haben oder in ihnen begründet haben, aber letztlich nicht so die Auswirkungen hatten. Also auch Coco Leischwilli zum Beispiel, das war ja so eine On-Off-Beziehung, die er letztlich mit dem HSV hatte. Es gibt nur zwei Spieler, die in 30 oder mehr Spielen in der Startelf standen. Das sind Remberg und Heuer Fernandes. Alle anderen, also der nächste ist dann schon Vuskovic und Muheim. Da lag es natürlich an Verletzungen, klar.
Und aber, Sperren und so.
Und
ja,
stimmt, Sperren kam auch noch mit dazu, hast du recht. Auch Grüße nochmal an Fabio Vieira. Auch nochmal so ein kleines Thema. Aber die haben 7 Spiele verpasst. Und das ist ja schon gar kein so kleiner Teil dieser Saison. Und das fand ich wirklich interessant, dass das zwar ein Thema war bei allen HSV-Fans, weil die hatten da natürlich Sorgen und kannten sich auch gut aus, aber bundesweit wurde da eigentlich gar nicht drüber gesprochen, wie oft da immer mal wieder rotiert werden musste aus Zwang, weil man es auch nicht so gesehen hat.
Das war halt auch so eine Erkenntnis aus dem Umbruch heraus. Der Kader war halt einfach auch groß, also irgendwie so 30 Spieler und so, dann hast du dann auch jemanden in der Hinterhand, der so für 1-2 Spiele kann der dann gut funktionieren. Also gleich zu Beginn der Saison war mit Omari, der hat eigentlich gut angefangen und kam dann sofort mit einer Verletzung und fiel den Rest der Hinrunde aus. Und als er dann wieder kam, da merktest du plötzlich, jetzt ist er an dem Punkt, wo er merkt so, oh, das ist Bundesliga, das ist ganz schön anstrengend hier. Und der brauchte dann auch wirklich lange, um dann wieder so richtig reinzukommen, um die Griffigkeit auch zu kriegen und richtige Entscheidungen zu treffen. Das hat er eigentlich erst so in den letzten 2-3 Spielen wieder hingekriegt, dass er da so ein bisschen so die Nase dann auch vorn hatte. War schwierig für ihn und war aber auch dann bitter. Dann kam plötzlich Torunariga wieder zu Einsätzen, der eigentlich zu Beginn der Saison so ein bisschen sehr wackelig war. Aber dann merktest du, jetzt ist er in Hamburg angekommen, jetzt versucht er nicht mehr großartig zu spielen, sondern konzentriert sich auf seine Aufgabe, nämlich alles weggrätschen, was da irgendwie in Strafraum reinkommt. Und das hat er wirklich gut gemacht. Und dann wurde er auch viel stabiler und hat dann halt auch für diese stabile Abwehr sehr viel geleistet.
Ja, und gerade in der Defensive gab es ja viele dieser Ausfälle. Also Omari, Capaldo, Vuskovic, Fadli war auch verletzt, der ja auch gerade in der Zweitligasaison noch so eine interessante Hybridrolle gespielt hat, aus Sechser, der eben auch mal in die Kette zurückfällt. Also da hatte man ja schon Dreierkettenelemente, obwohl man mit einer Viererkette gestartet ist. Also wirklich erstaunlich, und das bringt uns so ein bisschen dann zu dem Punkt, den du noch mitgebracht hast. Es war ja nicht alles herausragend gut, sondern es gab auch Schwachstellen. Du hast diesen Aspekt genannt, auf geht's, Hamburg schießt ein Tor oder halt doch nicht.
Ja, also wir haben schon einiges an Chancen rausgespielt. Mhm. Ich glaube, da waren wir durchaus in der oberen Hälfte der Tabelle, was Chancen betrifft, aber wir haben die halt nicht gemacht. Deswegen sind wir beim Toren erzielen dann eher wieder in der unteren Hälfte der Tabelle gelandet. Das war erstaunlich. Also irgendwie denkst du dir so, ihr seid doch gut unterwegs. Warum machst du den denn jetzt nicht rein? Verdammt. Das muss doch irgendwie gehen. Und also die Torausbeute, das war schwierig, weil du hattest zum Beispiel Königsdörfer, der wirklich einfach zu oft falsche Entscheidungen dann trifft. Mhm. Du siehst, er geht da genau durch, der macht eigentlich alles richtig. Nur die letzte kleine Sache geht dann schief. Da will er den Querpass spielen, wo er selber abschließen muss. Oder er schließt ab, wo er den Querpass spielen sollte und so weiter und so fort. Oder es ist zu unpräzise. Deswegen gab es auch immer so diese Beschwerden über, wieso spielt denn Königsdörfer immer noch und nicht Bobby Glatzel? Aber am Ende, so fürs Spiel, generell, auch was Defensivarbeit betrifft, da ist Königsdörfer besser als Glatzel. Darüber müssen wir nicht reden. Nur die Entscheidungsfindung, die ist halt bei Glatzel besser.
Ja.
Und das hat man dann auch wirklich, gerade in der Hinrunde war das bitter teilweise, was man da dann gesehen hat und sich dachte, oh Mensch, Renzi, mach das doch anders.
Aber und
man will ihn dann ja auch irgendwie in den Arm nehmen, schon fast.
Wie kritisch wärst du denn damit? Denn man macht ja jetzt in dieser Saison nichts Kaputtes. Fazit ist natürlich ein positives. Aber wenn du sagst, dass man aus den vielen Chancen wenig gemacht hat, dann stimmt das auf der einen Seite. Ich habe da auch so ein paar Chancen noch vor Augen. Und wenn man sich zum Beispiel die Großchancenverwertung anschaut, dann sieht man, okay, der HSV hat eher mal ein Tor aus einer Situation gemacht. Gerade Fabio Vieira, aus der andere gar nichts erzielt hätten, aber weil er eben so eine gute Weitschusstechnik hat. Aber wenn ich mir sowas wie die Expected Goals zum Beispiel angucke, die ja über eine Saison gesehen schon halbwegs ein Indikator sind, um das festzustellen, dann sind die Expected Goals nicht weit weg von den 40 Toren, die man geschossen hat. 41 hätten es sein sollen. Und nach Expected Goals ist man tatsächlich das zweitschlechteste Team der Liga. Ich will jetzt hier kein Problem heraufbeschwören, wo keines ist, aber ist das für dich ein Thema, was man jetzt vor allem dann auch mit Blick auf die nächste Saison schon ernst nehmen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich bei Königsdörfer gerade so angemerkt habe, diese Entscheidungsfindung gerade dann im letzten Drittel, dass du da einfach auch mal durchkommst und dann die richtige Entscheidung triffst, das muss einfach besser laufen. Und dann fehlt halt auch wirklich ein Knipser in der Mitte. Du hast außen, die da draufgehen. Du hast Vieira, der wirklich auch fantastische Steckpässe spielen kann. Du hast Lokonga, der wunderbar Bälle verteilen kann. Und dann fehlt dir aber jemand, der da irgendwie nochmal einen Schädel hinhält und das Ding reinmacht. Also ich meine, so abgesehen von Elfmetern, glaube ich, haben wir kein einziges Standardtor erzielt.
Mhm. Ja, dürfte stimmen. Ich glaube, ich habe mir das auch rausgeschrieben für den
HSV. Also, und in der Aufstiegssaison haben wir einen nach dem anderen, oder Selke hat den einen oder einen nach dem anderen reingeschädelt. Also das funktionierte ganz wunderbar, aber jetzt plötzlich geht es nicht mehr, weil wir da halt vorne dann keinen Selke drin haben. Und das ist schon, und halt auch nicht mehr so auf die Flanken generell gehen. Aber alles, was an Ecken kam, das war eher so, ging im Getümmel über, unter. Mhm. Also
du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, wichtigster Torschütze war Fabio Vieira, ein Mittelfeldspieler mit 7 Toren, zweitwichtigster Torschütze war Luka Vuškovic, ein Verteidiger mit 6 Toren und erst dann kommen die ersten Stürmer, und tatsächlich auch, wenn man auf die Expected Goals Werte guckt, dann sieht man, das sind auch diejenigen, die da unterperformt haben, was sich aber in der Regel so ein bisschen angleicht, also deswegen kann man da auch, also es ist wirklich eine schwierige Situationen, weil ja auch zum Beispiel Kontersituationen, also das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber der HSV hat eben viele Tempoangriffe und Tempoangriffe enden oft in scharfen Hereingaben, wo quasi das Timing bei der Grätsche oder beim Fußreinhalten genau stimmen muss. Dann hast du aber auch eine sehr hohe Torwahrscheinlichkeit oder du läufst 1-gegen-1 auf den gegnerischen Torhüter zu. Das heißt, der HSV neigt auch dazu, eben sich Chancen herauszuspielen, die einen hohen Expected Goals Wert haben. Und wenn du davon dann 2 vergibst, dann schlägt sich das gleich in so einer Statistik wieder. Jemand anderes schießt 15 Mal aus 20 Metern. Das sind jedes Mal irgendwie 0,07 Expected Goals. Es addiert sich auf. Einmal hat er getroffen von den 15 Malen und auf einmal hat er quasi einen besseren Wert. Also was ich damit sagen will, ist, ohne jetzt quasi zu tief reinzugehen, die Aussagekraft ist eben halt auch nicht unendlich von diesen Expected Goals. Und deswegen, ich wollte es zitieren, weil ich finde, es ist schon ein Thema, eben Chancenverwertung. Du hast es ja auch mitgebracht. Aber man muss da eben auch nochmal, also man muss da vorsichtig sein, gerade beim HSV, weil der HSV auf also sehr lustige Arten und Weisen auch seine Tore erzielt hat. Ich erinnere mich an diesen Einschuss von Robert Glatzel, der einfach, war das gegen Werder?
Der da so richtig reinzumachen.
Der einfach reinbämst so. In den linken Winkel.
Endlich spiele ich mal wieder, den hau ich jetzt rein.
Ja, genau. Also das war ja Wahnsinn. Und kurz danach oder davor hat er eine riesige Chance und vergibt sie. Da denkt man sich ja auch so, ja gut, weil Expected Goals für dieses Spiel können wir schon mal wegschmeißen. Eigentlich
ja, ich meine, das klassische Beispiel ist ja natürlich dieser Scorpion Kick von Luka Vucevic. Ich meine, was der an Expected Goal Wert gegeben hat, ich glaube, das war nicht viel. Und von daher, und das Ding ging rein.
Ja, also das war ja.
Selbst Remberg daneben stand und Kopf geschüttelt hat und Schultern gezuckt hat und dachte, scheiße, warum geht das Ding jetzt rein?
Also ich kann es dir sagen, es hatte einen Expected Goals Wert von 0,08. Dieser Scorpion Kick. Aber das war schon was Besonderes. Ist aber nicht das einzige Thema, wo du sagst, okay, da muss man schon auch so ehrlich sein, dass nicht alles perfekt war. Was gibt's denn noch, was in dieser Saison nicht ganz für den HSV lief?
Also ich hatte es ja schon angesprochen, einmal die Laufleistung. Da sind wir wirklich abgeschlagen am Tabellenende.
Ja.
Ich glaube, zum Platz 17, das sind irgendwie 70, 80 Kilometer, die wir weniger gelaufen sind. Da kommt ein weiterer Schwachpunkt, spielt dann natürlich mit rein, dass wir viel zu viele Platzverweise gesehen haben.
Das ordnet nämlich tatsächlich diese Statistik ein. Hättet ihr immer mit 11 das Spiel beendet, dann wärt ihr wahrscheinlich im Mittelfeld, hätte ich jetzt mal so getippt.
Ich habe das jetzt nicht hundertprozentig nachgerechnet, wie viele Minuten wir dann tatsächlich dann in Unterzahl waren, aber ich glaube, das reichte schon für 2 oder 3 Spiele, dass wir in Unterzahl dann gespielt haben. Und natürlich, das geht auch auf die Laufleistung. Und es wurde auch irgendwann mal in einer PK Merlin Polzin drauf angesprochen und er erzählte dann irgendwie, ja, es geht ja nicht nur darum, dass man unglaublich viele Kilometer runterspielt, sondern dass man die richtigen Kilometer macht. Sehe ich ja auch durchaus ein, aber da hast du dann aber auch das Gegenbeispiel mit dem Rückrundenspiel gegen den FC Bayern. Das war eines der besten Spiele, die wir diese Saison gemacht haben und das war das mit der höchsten Laufleistung. Da sind wir plötzlich in einem Spiel 122 Kilometer gelaufen, ansonsten sind wir eher so zwischen 110 und 113 gelaufen. Also das ist dann schon bemerkenswert.
Ja, das stimmt, aber lag das nicht an diesem radikalen Ansatz? Man hat ja letztlich versucht, das zu machen, was auch PSG und andere gegen Bayern gemacht haben, also Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Ja. Und weil dann Bayern so viel rennt, Bayern ist ja das zweitlaufstärkste Team der Liga, musst du da mithalten mit der Laufleistung, sonst geht's nicht.
Ja, aber ist halt auch zum Beispiel dann gegen Leverkusen, das letzte Saisonspiel, da war dann auch plötzlich unsere Laufleistung höher als die von Leverkusen. Auch das ist so eine Sache, warum ziehst du das nicht häufiger durch? Warum gehst du dann bei den Spielen, wo du dir echt denkst, so, hier gibt's ja gar nichts zu holen, wie das Rückrundenspiel gegen den VfB Stuttgart, wo wir dann komplett untergegangen sind, da sind wir auch wahnsinnig wenig gelaufen und da fehlte dann einfach die Intensität, um den Ball zu erobern, um dazwischen zu gehen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann sich in Kilometern so niederschlägt, aber Intensität fehlte mir einfach dann zwischendurch.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist mir auch aufgefallen. Auch in den Sprints ist man ja auf dem vorletzten Platz. Wie gesagt, man muss diese Platzverweiseinschränkung machen. Aber ja, also es gab vor allem in der Rückrunde, fand ich, Phasen, in denen der HSV eben nicht in die Aktivität reingekommen ist. Und gar nicht in sein Tempo reingekommen ist. Und dann eben dieses Thema der Platzverweise. Fabio Vieira gleich zweimal, Miro Muheim, Daniel F. Hartley, Georgi Gocho, Leischwili, Philipp Othele, Alexander Rössing-Lillesit und Emanuel Ferrei. Alle haben sie eine rote oder gelbrote Karte gesehen. Ich habe es gerade schon bereut, dass ich diese Liste vorgelesen habe, weil sie einfach nicht aufhören wollte. 8 Platzverweise müssten das gewesen sein.
Genau.
Gab es da ein Muster? Woran lag das?
Also teilweise, also größtenteils waren das Platzverweise, wo ich mir dachte, ja, zu Recht, also da muss der Schiri machen. Also bei Vieira, die eine gelb-rote Karte, die er, glaube ich, in Köln hat er die, glaube ich, gesehen. Das war, weil er ein doofes Foul und ansonsten die ganze Zeit irgendwie am Meckern war. Und dann irgendwann hatte der Schiedsrichter die Schnauze voll und hat gesagt so, das muss jetzt gelb sein, halt endlich die Klappe, hau ab.
Ja.
Also das Foul, dass er dann die zweite Gelbe gesehen hat, das war eigentlich relativ harmlos, aber er war wieder am Meckern und er wurde schon in der ersten Halbzeit, hat der Schiri ihn gewarnt, lass, halt mal die Klappe, sei ruhig, hör auf zu meckern. Und er hat einfach weitergemacht und dann fliegt er halt vom Platz. Und Miro Muheim, das war so ein klassisches Ding, er kommt zu spät und dann ist es eine Notbremse. Mhm. Weiß er selber, dass das total dumm war. Also den einzigen Platzverweis, den ich nicht so richtig verstanden habe, immer noch nicht, ist der von Othele. Auch wenn ich hab's, die Begründung von Exner habe ich mitgekriegt, irgendwie klarer Treffer auch oberhalb des Knöchels und Intensität und so weiter. Ja, aber irgendwie die Antwort, was soll Othele denn da anders machen, war ausweichen. Und wenn ich mir das in Realgeschwindigkeit angucke, sehe ich da einfach keine Möglichkeit auszuweichen.
Das war das im Nordderby, wo ihm der Gegenspieler den Ball quasi weggrätscht und er ihm auf den Knöchel tritt. Ne?
Ja. Ja, genau. Ja, genau, das Ding.
Und fand ich auch schwierig.
Ich habe nicht vor, irgendwie über Schiedsrichter zu meckern, aber das war so das Ding, wo ich dann auch mit den 2 Spielen Sperre so ein bisschen gehadert habe. Aber ansonsten, es waren haufenweise Dummheiten, Gemecker. Also, ich glaube nicht, dass wir da jetzt wirklich benachteiligt wurden oder sowas. Nein, keine Schiri-Schelte an dieser Stelle.
Ja, aber es ist ja interessant, weil wenn der HSV jetzt nicht so drin geblieben wäre, wie er drin geblieben ist, dann hätten wir das doch total zum Thema gemacht. Dann hätten wir gesagt, ja gut, die waren halt die ganze Saison über disziplinlos. Und und deswegen mussten sie absteigen. Das war, warum hat da Merlin Polzin seinen Laden nicht im Griff? Also behandeln wir es jetzt nicht nur deshalb anders, weil es gut ausging?
Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, der Großteil der Platzverweise war sogar noch in der Hinserie. Also es gab dann so eine Phase, wo auch wirklich lange kein Platzverweis mehr da war. Dann kam Muheim mit seiner Notbremse, aber ansonsten wurde das in der Rückrunde schon besser. Also da hat man dann halt auch dran gearbeitet. Von daher.
Und das hat aber keine darunterliegenden Gründe. Also man kann jetzt nicht sagen, der HSV ist ein langsameres Team als andere. Also natürlich hat man in der Spitze extrem schnelle Spieler. Also Balde, Königsdörfer, Ryan Philipp, Jatta, die sind alle über 35 km/h. Aber dann würde ich schon sagen, so relativ viele Spieler, die sich so im Mittelfeld der Liga in der Geschwindigkeit bewegen, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man eben dann manchmal zu spät kommt.
Ja, das auf jeden Fall. Also da fehlte dann zwischendurch tatsächlich Geschwindigkeit. Ich meine, Vuskovic, dass der ein wahnsinnig guter Zweikämpfer ist, darüber müssen wir nicht reden. Mhm. Aber Geschwindigkeit ist auch nicht seine Stärke. Torunariga, macht viel über Stellungsspiel. Das gleiche für Capaldo. Aber das ist dann zwischendurch ist das auch einfach nicht so schnell, wie das bei anderen Abwehrspielern dann auch mal der Fall ist. Remberg ist auch nicht der Schnellste, der dann da hinten Dinge dicht machen muss. Lokonga ist nicht der Schnellste und von daher kommt man dann halt auch häufiger mal zu spät und kriegt dann doofe gelbe oder gelb-rote oder komplett rote Karten.
Ich finde das sehr gut, dass du Luka Voskovic ansprichst, denn ich will den Hype jetzt nicht irgendwie komplett abdrosseln. Ich finde auch, dass es ein fantastischer Verteidiger ist, aber ich finde es interessant, wie schnell man in die absolute Spitze hinein geredet wird von Fans, aber zum Teil auch von JournalistInnen, obwohl der Topspeed halt 31,16 km/h waren in dieser Saison. Mhm. Und ich würde schon sagen, er hatte genügend Sprints, um uns zu zeigen, wie schnell er ist. Und das ist halt leider, ehrlich gesagt, bei allem, was er sonst wirklich toll macht. Aber ja. Das, also ich habe zum Teil Diskussionen gehört, ob Bayern den jetzt holen müsste. Und da dachte ich mir, ja, den will ich dann sehen im 1-gegen-1 in der Champions League. Also sorry, ich finde ihn auch ganz toll und würde mir auch wünschen, dass er schneller wäre. Aber man guckt dann manchmal auch einfach, glaube ich, gerne drüber hinweg, weil man einen Spieler gut findet.
Ja.
Aber schnell ist er leider wirklich nicht so.
Schnell ist er nicht. Also was man ihm nochmal zugutehalten muss an der Stelle, ist, dass er halt auch das Spielverständnis hat und dass er dann häufig Klar. auch schon richtig steht und dann überhaupt nicht in die Verlegenheit kommt, da irgendwie in Vollsprint gehen zu müssen. Das ist dann natürlich immer schon wieder hilfreich.
Ja, ja, da, definitiv. Also, und das ist einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Das stimmt auf jeden Fall. Sagt aber auch ein bisschen was über die Bundesliga, um das hier nochmal kurz so einfließen zu lassen. Es gibt noch so einen Spieler, ich hoffe, dass ich jetzt keinem Award vorgreife, aber ich würde gerne über Dani Heuer-Fernandes kurz sprechen, wenn es für dich in Ordnung ist.
Dürfen wir gerne drüber reden, ja.
Also wir hatten ja diese Daniel Perez-Nummer, also Bayern verleiht seinen zweiten oder dritten Keeper und geht einfach davon aus, na gut, der wird jetzt Stammkeeper beim HSV, aber Daniel Heuer-Fernandes
ist dann beleidigt, dass er das nicht schafft.
Dabei ist es ja nicht das erste Rodeo von Heuer-Fernandes. Das gab es ja durchaus schon öfter, dass jemand kam, von dem man dachte, er sei die Nummer eins und dann hat er sich aber dann doch wieder durchgesetzt. Welche Rolle hat er denn in dieser Saison gespielt?
Also ich finde, er hat eine wirklich starke Saison gespielt. Ich habe ja auch gerade schon mal kurz angesprochen, dass wir auch nicht nur platzverweise, sondern auch eklig viele Elfmeter kassiert haben. Also ich glaube, es gab, wie viel hatten wir gegen uns? Elf Meter.
Das müsste hinkommen, ja. Mhm.
Davon sind aber irgendwie nur 6 reingegangen und 5 Stück wurden gehalten. 4 Stück von Heuer-Fernandes und jetzt einer auch noch am letzten Spieltag von unserem zweiten Torwart von Tangvik. Also da kannst du schon mal die Rolle von Heuer-Fernandes sehen. Also 4 Elfmeter, das hältst du nicht einfach so nebenbei. Und auch ansonsten hast du sehr viele starke Paraden gesehen. Er ist des Öfteren auch dann in der Elf des Tages das Kicker gelandet hat. Also auch wirklich einen guten Notenschnitt beim Kicker bekommen. Einfach, weil er dann auch gut mitgespielt hat und auch im Spielaufbau sehr wichtig ist. Und naja, im 1-gegen-1 ist Daniel Heuer-Fernandes verdammt gut. Das war er schon immer. Er hat Schwächen teilweise bei der Strafraumbeherrschung, das wissen wir auch alle, aber im 1-gegen-1 muss man ihn erstmal schlagen. Also das ist nicht so einfach. Mhm. Also er ist ein guter Keeper. Ich hoffe, dass er verlängert und bin dann auch sehr gespannt auf die kommende Saison, wie das dann in dem Duell Heuer-Fernandes gegen Tangvik aussieht, weil das eine Spiel jetzt von Tangvik, ich habe mich die ganze Zeit irgendwie vorher schon gefragt, irgendwie Sommerpause, muss ich mir doch mal ein paar Testspiele angucken, damit ich den Tangvik einfach mal einschätzen kann. Mhm. Aber das hat er jetzt ja einfach mal im letzten Saisonspiel hingekriegt, dass ich gesehen habe, jo, da haben wir einen guten Jungen geholt im Winter.
Also zumindest in diesem einen Spiel war das wirklich sehr, sehr gut. Und damit sind wir aber auch schon beim nächsten Punkt gelandet, den du mitgebracht hast. Den haben wir gut geholt im Winter und noch im frühen Herbst hätte man gedacht, ja, Stefan Kunz hätte diesen Transfer vollendet, aber Stefan Kunz war dann weg. Erst hieß es aus persönlichen Gründen und dann wurden Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegenüber Mitarbeiterinnen des HSV laut, ohne dass es da jetzt einen neuen Stand gäbe. Aber wie hast du diese ganze Causa erlebt und wie hat sie diese Saison auch mitgeprägt? Welche Rolle hat sie gespielt?
Ich glaube, am Ende hat sie eine relativ geringe Rolle gespielt, einfach weil der HSV das richtig gut gehandelt hat, das richtig gut gemanagt hat und eingegriffen hat, den Mitarbeiterinnen geglaubt hat einfach, die hingegangen sind, hier, das geht so nicht. Und dann hat sich der HSV wirklich auf die Seite der Mitarbeiterinnen gestellt. Und ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Vereinen, also ich kann auch sagen, beim HSV in den vergangenen 130 Jahren Geschichte gab es das so noch nie. Also es wurde immer dann irgendwie auf die kleineren eher dann, dass man die ganz unauffällig irgendwie entlassen hat oder irgendwo hingeschoben hat oder sonst wie. Und plötzlich gehen die einfach dahin und machen ganz klar, hey, so geht's nicht. Und da halten wir unsere schützende Hand davor. Ich fand's einfach nur stark. Ich war komplett begeistert, was unser Aufsichtsrat da gemacht hat.
Und wie siehst du die Vorwürfe von Seiten Stefan Kunz und seiner anwaltlichen Vertretung, die ja dann, was ja nicht unüblich ist, über Medien, in dem Fall dann die Süddeutsche Zeitung, versucht haben, all die Vorwürfe zu entkräften, was natürlich auch ihr gutes Recht ist, aber welche Haltung hast du dazu?
Es hat mich nicht wirklich überzeugt, alles, was ich jetzt von der Kunz-Seite gelesen habe. Also das klang mir alles eher so nach Ausrede oder die anderen sind auch doof, sowas in die Richtung. Und früher durfte man das und alles gar nicht so schlimm. Wenn die Mitarbeiterin sagt, ich habe das als Belästigung empfunden, dann hat die das als Belästigung empfunden. Und das hat Stefan Kunz, glaube ich, immer noch nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen, dass er da einen Fehler gemacht hat. Und ich bin ja jemand, wo ich dann sage, Fehler machen ist okay, aber steht dann dazu und entschuldigt euch und lernt daraus. Und das habe ich bei Stefan Kunz so nicht gesehen, dass er das gemacht hätte. Und er hat auch nicht, nach dem, was der Aufsichtsrat gesagt hat oder erzählt hat, hat er auch nicht versucht, da bei der Aufarbeitung mitzuarbeiten oder der Aufklärung und sich selber dann da auch zu verteidigen, sondern hat einfach hat vielleicht gedacht, da wächst das Gras drüber und plötzlich wurde er freigestellt. Also.
Und man sieht eben am ganzen Vorgehen des Aufsichtsrates, ohne dass man sich für eine Seite entscheiden müsste, aber siehst du, man sieht halt zumindest das Bestreben, das professionell mit Hilfe Dritter und auch quasi in einem Rahmen, der auch juristisch den Vorgaben entspricht, zu behandeln. Also das ist jetzt kein, wir treffen uns mal mit dir auf ein Glas Rotwein und besprechen das mal informell, sondern das war eben das professionelle Vorgehen, das aber auch eine gewisse Öffentlichkeit fast zwangsläufig nach sich zieht. Also eigentlich im Nachhinein verwunderlich, wie lange das dann doch eigentlich HSV intern geblieben ist, bis dann die Beweggründe für den Abschied bekannt wurden. Aber das immerhin muss man ja schon mal wertschätzen. Das hast du ja auch gerade schon eingangs gemacht, dass hier eben einfach der Verein versucht hat, in Person des Aufsichtsrats, das eben professionell und ernsthaft anzugehen.
Und halt auch die Opfer zu schützen.
Genau.
Das ist mir noch wahnsinnig wichtig. Also die Namen der Opfer sind bis heute nicht bekannt. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil die werden sonst sowas von an Pranger gestellt worden, irgendwie in den sozialen Medien und so weiter und wahrscheinlich irgendwie nach Aussehen bewertet worden. Ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken, wie das ausgegangen wäre. Aber der HSV hat sich hingestellt und die geschützt. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll.
Und gleichzeitig haben aber solche Vorfälle haben das Potenzial, eine Fanbasis zu spalten. Und es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Meinungen zu diesem ganzen Vorgehen. Was hat es denn gemacht mit den HSV-Fans deiner Beobachtung nach?
Also anfangs war natürlich dieses Unschuldsvermutung-Geschrei sehr, sehr laut. Ja. Aber dann ist es tatsächlich sehr schnell sehr ruhig geworden. Also wir hatten dann im Anfang Februar eine Mitgliederversammlung. Da war es kein Thema. Es wurde einfach gesagt, ja, das ist passiert. Das habt ihr alle mitgekriegt. Das Thema ist hiermit abgeschlossen. Und dann war es auch abgeschlossen. Und es wird wenig diskutiert eigentlich. Also so im Stadion, wenn, dann kriege ich mit, ja, den Kunst vermissen wir gar nicht so sehr. Und also insofern ist das erstaunlich dann auch gut abgegangen. Also natürlich wirst du immer irgendwo noch irgendwelche Fans finden, die immer noch zu Kunst halten, weil der hat uns ja zum Aufstieg geführt und so weiter und so fort. Mhm. Aber tatsächlich auch aus sportlicher Sicht, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt, dass Kunst nicht mehr da ist.
Ich meine, es ist auch alles einfacher, wenn man gewinnt. Das muss man wirklich sagen. Ja, also ich glaube, ganz viele der Themen, die wir heute besprochen haben, egal ob sportliche oder jetzt eben dieses, die wären sehr wahrscheinlich anders gelaufen, wenn der HSV die ganze Zeit auf Rang 17 gelegen hätte. Aber das war eben jetzt nicht so. Man muss eben nur diese Einschränkung dann doch mitmachen. Und gleichzeitig hast du, also der Punkt, den du dazu mitgebracht hast, der heißt Kunst, Konsequenz, Krüger. Ich habe den Eindruck, die ersten beiden Punkte, die haben wir jetzt schon besprochen. Lass noch über Kathleen Krüger ein paar Worte verlieren. Das wurde jetzt ja bekannt, dass sie letztlich dann Teile der Aufgaben von Stefan Kunz übernimmt. Wie blickst du auf diese Personalie?
Sportvorständin tatsächlich, ja.
Genau.
Ich finde es sehr spannend. Also das gehört auch nochmal mit zu dem Thema Konsequenz. Also was du auch gesagt hast, dass da professionell Juristen mit eingeschaltet wurden bei der Entlassung von Kunz, bei der Bewertung dieses ganzen Vorfalls. Und so hat man dann auch weitergemacht. Also in sämtlichen Jahren vorher wäre der HSV losgegangen und hätte den nächstbesten Sportvorstand vom Baum gezogen und installiert. Die sind erstmal hingegangen und haben ein Profil erstellt, ungefähr, was wollen wir haben, und hat dann Headhunter sich geschnappt. Und gesagt, hier, holt uns mal Leute ran. Weil unser Aufsichtsrat ist dann in dem Falle auch nicht so im Fußball involviert, dass sie da irgendwie sofort die Kontakte hätten. Von daher war das genau der richtige Weg. Und das hat mich auch dann überrascht. Und was auch gut war, dass es dann eine Frau geworden ist. Weil, ich habe diese Mitgliederversammlung aus dem Winter gerade schon mal erwähnt, da kam das erste Mal zum Tragen, dass der HSV seit, anderthalb Jahren eine, Frauenquote, eine Minderheitenquote für Gremien hat. Und plötzlich geht das auch nicht nur für ein e.V., sondern auch die AG sagt, ja, wir wollen Frauen fördern. Wir wollen Frauen in die verantwortlichen Positionen holen. Und dann haben die einfach mal für die Vorstandsposition eine Frau engagiert und eine Frau auch gefunden. Also das war wirklich ein erstaunlich professioneller Vorgang. Das kannte man so vom HSV auch nicht unbedingt.
Ja, es ist wirklich so. Also und lass den nächsten Punkt vorziehen und dann am Schluss auf jeden Fall auch noch über die Frauenabteilung sprechen, weil du selbst ja die Frage stellst, wo kommt plötzlich die Haltung und der Wandel her? Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, aber lass da ruhig nochmal reingehen, weil man würde sich das ja bei so manch anderem Verein auch wünschen. Also was ist denn deine Antwort auf diese Frage?
Es fing tatsächlich irgendwann mit der, also zumindest in meiner Wahrnehmung, mit der Demission von Bernd Hoffmann damals an, als Jonas Bold sich so ein bisschen dann durchgesetzt hat und gesagt hat, hier, das ist meine Kompetenz, halt dich da raus, halt die Finger da weg. Und dann halt auch zusammen mit Frank Wettstein, der damals für die Finanzen zuständig war, haben die halt sich durchgesetzt und angefangen, diesen Verein dann zu formen, also die AG zu formen und dann auch eine bessere Stimmung auf der Geschäftsstelle geschaffen. Also das war vorher eher so draufhauen und dann plötzlich war es Miteinander. Also es hieß immer, dass zum Beispiel die Trainer irgendwie im Jugendbereich den anderen Trainer, also von der U13-Trainer hat dem U15-Trainer nicht das Schwarze unter den Nägeln gegönnt. Wenn die dann verloren haben, da wurde er dann gefeixt und so weiter. Und auch da wurde dann halt drauf geachtet, dass die Räder ein bisschen besser ineinander greifen, dass man sich unterstützt. Weil man arbeitet letztlich gemeinsam für ein Ziel. Und das ist wichtig. Das ist halt auch wieder so dieses ganze Gefühl für den HSV, dass man an einem Strang zieht. das fehlte lange und das wurde dann wieder eingefordert dann mit Jonas Bold und das funktionierte dann auch. Und dazu kommt dann noch unser Fanbeauftragter oder ursprünglich mal Fanbeauftragter, jetzt ist er schon irgendwie Direktor für, frag mich nicht genau, wie seine Position ist, aber Cornelius Göbel, der ist da halt auch sehr aktiv und sorgt auch dafür, dass Haltung wichtig ist. Dass Kontakt zu den Ultras gehalten wird, dass man kommuniziert, dass man viel miteinander redet, dass man sich austauscht, dann auch mal, vielleicht auch mal sieht, hey, das ist euer Wunsch, wir gucken mal, wie wir das irgendwie umsetzen können. Also zum Beispiel, der HSV geht nicht mehr aktiv gegen Pyro vor. Es wird hingenommen, dass es wahnsinnig viel Geld kostet in einer Saison, aber gehört für die Ultras halt mit dazu. Und die Ultras sind uns wichtig, die Ultras sind Teil der Familie. Und die aktive Fanszene macht viel für den Verein und wirkt auch positiv, was eben die ganze Stimmung betrifft, was auch die Haltung betrifft und so weiter und so fort. Und dann noch dazu kommt, dass der Präsident des e.V., der war bis vor einigen Jahren Capo auf der Nordtribüne. Also das ist, der kommt einfach aus der aktiven Fanszene. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass Henrik Könke diese Haltung, die es auf der Nordtribüne jetzt schon länger immer stärker gab, dann auch jetzt mit in den Aufsichtsrat reingenommen hat und das dann auch wirklich als Teil der HSV-DNA wahrgenommen wird.
Aber wie würdest du dem begegnen, dass das Leute kritisch sehen? Und ich meine, bei Könke sind das erstmal oft dann auch Vorurteile gegenüber Ultras. Das habe ich auch jüngst in einem Gespräch mit einem anderen HSV-Fan mitbekommen. Der fand das nämlich gar nicht toll, dass er jetzt Präsident ist. Und ehrlicherweise betrifft das ja jetzt auch das, was du gerade gesagt hast zu Cornelius Göbel. Also er ist Direktor Fans, Kultur und Nachhaltigkeit beim HSV.
Genau.
Habe ich natürlich jetzt abgelesen, das habe ich nicht auswendig gewusst. Aber da kann man ja auch sagen, ja toll, sie dulden Pyrotechnik und was machen die Ultras? Sie schießen beim Nordderby in Bremen Raketen aus Feld und in Blöcke, wo er sich dann zwar auch geäußert hat und gesagt hat, ey, da ist eine klare Grenze überschritten, aber diese Äußerungen bekommen ja dann gar nicht alle mit, sondern das eine wird mit dem anderen verknüpft. Man sagt ja, ihr lasst ihnen freie Hand und deswegen machen sie Quatsch. Und Ultras machen ja auch viele tolle Sachen, aber nicht nur tolle Sachen. Also wie würdest du dieser Kritik begegnen, dass es da ja wirklich dann auch zu Spannungen innerhalb der HSV-Anhängerschaft fast logischerweise kommt.
Also was ich so mitgekriegt habe, gerade über diese Aktionen da in Bremen, die völlig daneben sind, so der enge Kern unserer Ultraszene, die sagt, Pyro hat die Hand nicht zu verlassen. Und so nach dem, was ich gehört habe, waren das auch tatsächlich keine Ultras, die da die Scheiße gebaut haben. Also das kam nicht von aus den Ultra-Reihen, sondern aus von anderen Menschen, die vielleicht gerne Ultras werden, aber da wohl völlig zu Recht nicht aufgenommen werden.
Da hat der HSV gerade ein Thema, oder? Kann das sein? Weil bei den Frauen habe ich das jetzt auch schon mitbekommen, dass es da, also da gab es auch beim Nordderby so eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe an relativ jungen HSV-Fans, die dachten, es wäre eine super Idee, Schals abzuziehen, damit stolz posiert haben und denen dann erstmal erklärt werden musste, ey, seid ihr doof? Also wir machen das, ist sowieso eigentlich nicht so die tolle Aktion, aber vor allem bei den Frauen überhaupt gar nicht. Und wen wollt ihr eigentlich beeindrucken? Es gab bei den Frauen auch so einzelne, also wirklich nur einzelne Leute, die, also einer hat versucht, eine Fahne zu klauen gegen den FC Bayern. Zwei sind in den Union-Block, weil sie dachten, dass die Unioner bei einem medizinischen Notfall sich nicht richtig verhalten hätten. Also ganz, ganz seltsam. Nichts davon ist zum Glück eskaliert, aber alles spricht dafür, da sind irgendwie gerade Leute, die sich beweisen wollen und die noch nicht so ganz verklickert bekommen haben, welche Grundregeln es halt dann doch auch gibt.
Also ist halt auch tatsächlich so, dass jetzt irgendwie seit 2 Jahren fast alle Heimspiele sind ausverkauft und irgendwie auch von der Mannschaft wird das wahrgenommen, was für eine Stimmung dann herrscht und es wird immer wieder gelobt. Also das ist natürlich auch Marketing-Sache, das ist mir schon klar. Diese ganze Fankultur, das, was an Unterstützung von den Rängen kommt, von der Nordtribüne kommt, was wie viele Leute einfach auch auswärts mit unterwegs sind und so weiter, dass da immer diese Unterstützung da ist. Und ich glaube, da wollen sich einfach einige junge Menschen drüber profilieren und da Teil von sein. Mhm. Und denken, boah, dann mache ich mal einen auf Ultra und irgendwie noch nicht so richtig verstanden haben, was Ultra bedeutet und was das für gruppendynamische Prozesse eigentlich aus sind und dass man nicht einfach so loszieht und irgendwo Raketen auf den Gegner wirft oder aufs Feld ballert. Das geht einfach nicht.
Und oder da irgendwelche Aktionen gegen St. Pauli rund um irgendwelche Nordderbys geht natürlich auch manchmal von der anderen Seite aus. Also ist alles nicht schwarz-weiß, das ist mir völlig klar. Aber es ist schon so, dass sich die HSV-Fanszene, also die der organisierten Szene, die hat sich extrem verjüngt durch die zweite Liga, weil es da auch einfacher war, als junger Mensch günstig an Tickets zu kommen. Das habe ich mir richtig gemerkt, oder?
Ja, also das fing ja auch eigentlich schon an mit der Ausgliederung damals, dass sich dann die CFH aufgelöst haben. Dann in der zweiten Liga relativ fix hat sich Poptown aufgelöst, eine andere Ultragruppierung. Deswegen haben sich dann neue Ultragruppierungen gegründet, die dann auch mehr jüngere Leute mit aufgenommen haben, beziehungsweise die Castaways zum Beispiel, das waren jüngere Menschen, die vorher beim CFAH waren, also bei den Chosen Few. Und als die sich dann aufgelöst haben, haben die ihre eigene Ultra-Gruppierung gegründet und so weiter. Und so ging das dann. Und es gibt ja auch einen e.V. im e.V. sozusagen. Die Nordtribüne selber, die aktive Fanszene, hat sich nochmal als e.V. dann zusammengetan. Und da kommunizieren die Ultras dann halt auch untereinander. Die kümmern sich dann gemeinsam um Choreos und solche Sachen und sprechen sich ab, was machen wir denn jetzt und wie reagieren wir auf die und die Aktion und so weiter. Da ist auch einfach schon viel Kommunikation und diese jungen Menschen, die haben halt auch vieles wirklich gut verstanden, was Haltung betrifft, das haben sie gut verstanden. Die haben auch verstanden, welchen Einfluss sie zum Beispiel irgendwie nehmen können, dass im e.V., dass sie da durchaus Dinge erreichen können und die dann auch indirekt über in die AG mit reingehen. Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, diese Minderheitenquote, die es dann da geben soll für Gremienführung, das kommt jetzt alles eigentlich aus der aktiven Fanszene, die das dann weiter durchgesetzt haben und dann auch über den e.V. da längst gegangen sind.
Ja, interessant. Und gleichzeitig gibt's natürlich auch da noch Themen, also wenn man so liest, wie sich die Ultras, die zu Männerspielen gehen, gegenüber denjenigen Fans, die regelmäßig zu Frauenspielen gehen, gerieren, was es da für seltsame Regeln gibt. Man muss nicht alles gut finden, was Ultras machen.
Bestimmt nicht.
Und es ist aber gut, dass sowas hin und wieder mal öffentlich wird, weil das würde einem sonst nämlich niemand glauben, weil man kriegt ja sowas schon in Erfahrung, aber das klingt zu absurd. Aber lass uns doch an der Stelle dann nochmal über die Frauenabteilung auch sprechen, des HSV. Mhm. Die hat ja auch den Klassenerhalt geschafft, nicht ganz so souverän wie die Männer, muss man sagen. Aber es hat geklappt. Was auch insofern wichtig war, weil es noch bis kurz vor Saisonende hieß ja, also wir planen nur erstklassig, wo ich dachte, ja, das sollte dann auch besser zugehen, weil ihr habt einen Kader von 40 Spielerinnen. Ich übertreibe ein bisschen, aber der Kader ist auf jeden Fall.
Aber es sind 33, das nicht so weit weg von 40.
Es gab die Trainingsgruppe 2, so muss man sagen. Und klar bedeutet Trainingsgruppe 2, sie spielen bei der U23 in Norderstedt, habe ich mir jetzt richtig gemerkt? Ja, genau. Aber trotzdem ist es de facto so, dass eben der Spieltagskader erstmal 10 Spielerinnen ausschließt. Und das ist schon relativ krass. Aber ja, was ist denn zu den Frauen zu sagen? Und ist da vielleicht auch nochmal eine Veränderung zu erwarten, wenn jetzt mit Kathleen Krüger jemand kommt, die auch in diesem Bereich eben auch eigene Erfahrungen gesammelt hat?
Ich hoffe es sehr. Also was man wissen muss, die Frauen in der zweiten Liga waren die noch Teil des EV. Und dann wurden sie rübergezogen und sind jetzt Teil der AG. Mit dem Aufstieg, ganz ehrlich, hat der HSV gepennt, was Strukturen betrifft, was Infrastruktur betrifft, was alles drumherum betrifft. Es wurde nichts gemacht, letztlich. Wurden die Frauen in die AG aufgenommen, super, ganz toll. Es wurde gesagt, ihr dürft jetzt auch im Volksparkstadion spielen, auch super. Und ihr seid jetzt Profis, auch super, ganz nett. Aber es wurde erst im Winter gesagt, ach übrigens, ihr dürft ja auch das Trainingsgelände mit benutzen am Volksparkstadion. Ja. Ihr könnt da jetzt auf dem Campus mit trainieren. Und vorher mussten die halt auch in Norderstedt trainieren, was auch wirklich eine Strecke dann in Hamburg ist. Da musst du erstmal rausfahren. Also da bist du eine Dreiviertelstunde bei gutem Verkehr, bist du da unterwegs, wenn du irgendwie in Feierabendverkehr reinkommst, dann, naja, gute Nacht, dann bist du anderthalb locker unterwegs. Mhm. Und so, und da sind halt auch irgendwie die ganzen Amateursportarten und so weiter, die sind alle in Norderstedt. Da ist der e.V. mit seinen ganzen Abteilungen und Sportarten, die sind da aktiv, aber da waren jetzt plötzlich Profis und die wurden, naja, das wurde so nebenbei, ja, ihr dürft im Stadion spielen, aber wie kriegen wir jetzt eigentlich einen Kader zusammen? Oh. Und dann war es irgendwie so, dass man eine Trainerin gefunden hatte mit Kao, die dann irgendwie Spielerinnen geholt hat, die sie vorher schon kannte. Also
halb St. Pölten.
Ja, genau. Wo dann auch St. Pölten ein bisschen angepisst war, ehrlich gesagt, völlig zurecht, was ich auch nachvollziehen kann. Aber da war halt nicht so richtig eine Struktur dahinter, weil es auch überhaupt kein Scouting für die Frauen gab. Es gab keine Gegnerbeobachtung bei den Frauen und Spielanalyse und so weiter. Das gab es einfach nicht. Das wurde dann im Winter irgendwie nochmal gesagt, ja, wäre vielleicht auch ganz gut, wir holen da mal jemanden, der sich auch ein bisschen um Frauenfußball kümmert.
Aber das heißt, in der Hinrunde der Erstligasaison gab es noch keine Gegnerinnenbeobachtung?
Nee, nicht so richtig. Und dann musst du halt im vergangenen Sommer einen Kader zusammenstellen und hast niemanden für Scouting. Mhm. Du kommst aus einer Amateurliga, aus der zweiten Liga und kennst eigentlich die erste Liga gar nicht. Das, ich weiß nicht, ob es mit der Personalie Stefan Kunz zusammenhängt. Das will ich jetzt nicht irgendwie festklopfen, aber der war damals halt verantwortlich für Sport beim HSV und da wurde schlicht und ergreifend, das war schon fast fahrlässig, was wir im Sommer dann gemacht haben. Und dann wurde halt im Winter auch nicht nur dann Training an den Campus verlegt, sondern auch nochmal ordentlich neue Spielerinnen dazu geholt, was auch dringend nötig war, weil es gab dann nur viel Verletzungen und hier und da und einige Sachen, die nicht hinhauten. Dann war die Trainerin mit der Hälfte des Kaders irgendwie überkreuzt, weil die sich nicht verstanden haben. Und dann gab es Grüppchenbildung und so weiter und so fort. Also es funktionierte alles nicht. Und das musste erstmal im Winter dann so umgedreht werden. Und dann musste irgendwann die Trainerin gehen. Und zwar, ich fürchte, völlig zu Recht, weil das wurde unter Rodolfo Cardoso als Trainer besser. Auch die Spielweise und so weiter und so fort. Also im vergangenen Sommer hat der HSV da fahrlässig mit den Frauenkader gehandelt. Das kann man nicht anders sagen.
Und hast du jenseits von Katlin Krüger jetzt schon erste Anzeichen, dass es besser wird zur neuen Saison hin?
Es wird ja jetzt eine Trainerin gesucht. Also man hätte gerne eine, man hat auch mittlerweile Menschen für Scouting und für Spielbeobachtung, Spielanalyse. Das hilft schon mal. Es ist auch auf medizinischem Terrain ist jetzt die Zusammenarbeit auch besser, dass sie auch mit den Herren so ein bisschen da sich verknüpfen und dass es da so ein paar Synergien gibt und dass da auch mit den Frauen entsprechend medizinisch was vorangeht, was ja auch durchaus wichtig ist, weil es sehr anders ist als bei den Männern, aber die brauchen da halt auch entsprechend diese sportmedizinische Unterstützung. Und da hoffe ich schon, dass das jetzt zieht, dass das wirkt und dass man halt auch ein bisschen mehr eine Idee hat, was man an Fußball spielen möchte und welche Spielerinnen man dafür braucht. Mhm. Also Erik Huber, der das ja jetzt auch so dann kommissarisch sozusagen übernommen hat, weil Stefan Kunz da keinen Bock drauf hatte. Deswegen hat sich dann auch Huber gesagt, oh, dann kümmere ich mich mal um die Frauen. Das war schon so, dass der gesagt hat, das gibt einen kompletten Umbruch jetzt. Mhm. Und da müssen wir mal sehen, wie viele Spielerinnen dann jetzt gehen. Ich fürchte ja, dass die unsere besten Spielerinnen jetzt dann entsprechend abhauen und
ja, nicht alle. Lotta Frede bleibt nach allem, was ich gehört habe. Hier in dem Feedtag ist jetzt einfach mal,
da ich das ja, aber die muss ja auch irgendwie erstmal jetzt über ihre Verletzung hinwegkommen. Aber so jemand wie Svea Stoll, da ist es auch noch nicht raus. Also der Vertrag läuft aus und das ist alles noch so ein bisschen unsicher, ob die nochmal verlängert. Und die hat eine Wahnsinnssaison gespielt. Also die, da kann man wirklich sagen, das war unsere Versicherung in der ersten Liga.
Eine von drei Spielerinnen in der Liga der Frauen, die alle Spielminuten in dieser Saison gespielt hat. Ich sehe schon, Tanja, du musst auf jeden Fall auch mal in den anderen Feed reinkommen. Das ist, manche Dinge, das ist das Problem, wenn du halt mit Verantwortlichen vom HSV sprichst, dann klingt immer alles ganz toll. Mhm. Und dann braucht man eben so Quellen wie dich, die näher dran ist, aber eine andere Perspektive hat, um dann auch mal die andere Seite zu hören. Aber ist ja schön, dass auch die Frauen in der ersten Liga drin geblieben sind. Und du hattest als deinen ersten Punkt mitgebracht, wenn wir nochmal zu den Männern zurückkehren, lustigerweise betrifft es aber auch die Frauen, so komme ich jetzt nämlich drauf. Du hast geschrieben, Umbruch im Sommer und in Klammern dazu und der nächste folgt zugleich. Und da würde ich jetzt nämlich gerne mit dir zu allerletzt nochmal drüber sprechen, bevor wir noch die Awards vergeben. Jetzt kommt ja eigentlich die nächste Aufgabe auf den HSV zu.
Genau. Also wir haben ja jetzt im vergangenen Sommer sehr viel auf Leihspieler auch gesetzt. Ich meine, der große Name Luka Buskovic fällt da sofort wieder. Klar. Auch Fabio Vieira ist Leihspieler und so weiter. Deswegen, wir müssen jetzt im Sommer auch wieder ordentlich nachlegen und da erstmal entsprechenden Ersatz finden. Und auch die Baustellen, die ich auch vorhin schon genannt habe, irgendwie im Sturm vor allen Dingen, dass wir da muss noch mal ordentlich was gemacht werden. Da wird, ich denke mal, da können wir schon davon ausgehen, dass wir eine zweistellige Anzahl neuer Spieler kriegen.
Und das ist dann ja jetzt dann die Verantwortung von Klaus Koster, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Okay. Ja. Wobei Kathleen Kröger, die gibt dann halt die Richtung sozusagen vor, ne?
Also, senkt und hebt den Daumen und steht in der Verantwortung, aber genau, also.
Aber so die Vertragsverhandlung selber, das macht weiterhin Costa. Der hat auch dann gute Kontakte, der Scouting-Verantwortliche, der Dirschall, der ist dann halt auch schon länger mit dabei und immer weiter aufgestiegen in der Scouting-Abteilung. Und die kümmern sich dann halt um die Vertragsdinge und Krüger muss dann einfach nur Daumen senken, Daumen hoch.
Was glaubst du, wie lange kannst du den Erfolg dieser Saison noch genießen und wann beginnt quasi das Bangen? Treffen wir jetzt die richtigen Entscheidungen für die nächste Saison? Denn man muss es ja so ehrlich sagen, es ist extrem schwierig, in der ersten Liga zu bleiben. Und es musste jetzt schon in dieser Saison alles zusammenfallen, damit die ganzen Widerstände und Abers, die wir auch besprochen haben, sich nicht ausgewirkt haben letztlich auf die Tabelle. Aber in der nächsten Saison ist es im Grunde...
Das wird noch schwieriger, ja.
Ja, eigentlich wird es mit jedem Jahr leichter, statistisch gesehen gibt es auch Untersuchungen zu, aber de facto ist es eine genauso schwere Aufgabe, weil man im Grunde nicht komplett bei Null anfängt, also ein Lokonga zum Beispiel, da hast du einfach den Schnapper des Jahrzehnts gemacht aus HSV-Sicht, das muss man einfach sagen, unglaublich, 300.000 von Arsenal, aber es ist ja eine Realität, die nächste Saison kann schon wieder komplett anders werden. Also wann glaubst du oder wann ist so deine Erfahrung, wann schlägt es bei dir und vielleicht auch anderen HSV-Fans wieder um?
Also bei mir denke ich, also ich bleib ruhig bis zum Ende der WM auf jeden Fall, weil dann geht erst das ganze Transfergewirr so richtig los. Da bin ich immer noch relativ ruhig und ich fürchte einfach, dass wir auch in der kommenden Saison wieder erst so Richtung, oh, morgen schließt das Transferfenster, wir müssen da nochmal was machen, dass wir da wieder erst so in so ein Last-Minute-Sachen gibt, weil das ist auch einfach die wirtschaftliche Realität für den HSV. Wir müssen eben solche Lokonga-Schnäppchen machen oder halt in Vieira plötzlich da irgendwie ausleihen können, dann kann es funktionieren, aber das funktioniert halt echt erst, wenn schon nur für 2-3 Wochen die Saison läuft. Oder na, durch die WM ist es dann erst eine Woche, aber trotzdem.
Okay, aber das liegt noch sehr weit vorne. Ich wünsche euch da ein gutes Händchen. Ich weiß noch ganz genau, es muss eigentlich, ich glaube, es war der HSV-Talk, den ich damals gehört habe. Ich weiß doch ganz genau, dass ich im Sommer 2016 eine Folge von euch gehört habe, wo ihr über die Neuzugänge gesprochen habt. Und da hattet ihr so große Hoffnung in Alen Halilovic.
Oh, ja.
Spoiler, es lief nicht ganz so gut. Ich wünsche euch ein besseres Händchen. Aber ich weiß nicht warum, aber gerade kam mir der Name Halilovic. Das habe ich doch damals gehört. Ich weiß sogar noch genau, wo ich war. Aber das ist jetzt eine private Info, als ich das gehört habe. Ja, Wahnsinn. Das waren noch andere Zeiten. Ich sage es dir.
Ich bin sehr froh, dass die Zeiten vorbei sind, dass wir da doch um einiges seriöser mittlerweile arbeiten. Ich meine, ich habe ja meinen Punkten auch tatsächlich die Überschrift gegeben, Hilfe, der HSV ist seriös geworden. Und das war durchaus bewusst so gewählt.
Und damit können wir doch eigentlich dann hier eine Schleife um diese Saison binden, indem du noch deine Awards kürst. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Lass doch mal mit dem MVP beginnen. Wer ist es denn geworden?
Es kann nur der eine sein. Also ich hätte gerne andere genommen, aber es muss Luka Vucevic sein, weil das war einfach so überragend. Da hat, glaube ich, niemand mitgerechnet, dass ein 18-Jähriger plötzlich so einschlägt und so eine Rolle übernimmt, auch so viel Verantwortung übernimmt. Das war unfassbar und absolut großartig.
Es ist eine gegenseitige Liebesgeschichte. Er liebt den HSV aus Gründen und der HSV liebt ihn mit ganzem blau-weißen, schwarzem Herzen. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob du mich beim Unsung Hero überraschen kannst.
Das ist das Fiese, wenn man so einen ganz klaren MVP hat, dann hat man plötzlich so ganz viele Unsung Heroes übrig. Also, ich habe über Heuer Fernandes haben wir vorhin schon gesprochen, Sambi Lokonga haben wir auch zwischendurch mal angesprochen, Remberg hatten wir kurz erwähnt und deswegen nehme ich Capaldo.
Ja, sehr schön.
Weil ich konnte den vor der Saison nicht so wirklich einschätzen, weil ich mich ehrlich gesagt auch mit Red Bull Salzburg jetzt noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Und dann kommt er da, wird Vizekapitän. Kapitän wurde Yusuf Paulsen, das hat nicht so richtig gut hingehauen, das wissen wir jetzt auch. Aber was er so weggerissen hat und die Impulse, die er gegeben hat, das war schon super und deswegen mein Unsung Hero.
Es gibt drei HSV-Spieler, die in den Top 20 bei gewonnenen Zweikämpfen ligaweit liegen. Da eines Luka Vucevic auf Rang 6, Nikolai Remberg auf einem geteilten 16. Platz und eben Nicolas Capaldo auf Rang 20. Und dazu eben noch diese offensiven Vorstöße. Also
ja,
das war eigentlich das, was mir mit am besten gefallen hat. Wie
plötzlich tauchte der im gegnerischen 16 ja, genau. auf.
Und alle dachten sich, inklusive der ZuschauerInnen, hä? Was ist da los?
Kommt der denn her?
Und dann aber irgendwann wurde es ein Muster und das hat wirklich so 2-3 Spiele gedauert, bis die Gegner dann wussten, okay, alles klar, da müssen wir uns drauf einstellen. Da schiebt nochmal einer der äußeren Innenverteidiger mit nach vorne. Müssen wir jemanden.
Ja, vor allen Dingen, er war ja auch eigentlich geplant fürs zentrale Mittelfeld, so Sechserposition oder sowas und plötzlich war er Innenverteidiger.
Das war.
Funktionierte aber gut.
Merlin Magic. Muss man dazu sagen. Was ist denn dann dein Moment dieser Saison?
Auch da gab es natürlich viele mit irgendwelchen sehr späten Siegtreffern über Scorpion Kicks oder ähnliches. Aber ich habe mich dann für den 10. Spieltag, das Heimspiel gegen den BVB entschieden. Auch da ein 1-1, das auch durchaus dann ein bisschen überraschend war. Aber es war auch ein Sonderspieltag, wo wir mit einem bestimmten Trikot aufgelaufen sind, wo das unser Hauptsponsor dann den Platz gemacht hat für die Aktion Wir gegen Krebs. Mhm. Yes, we cancer. Und in der Halbzeitpause war Dennis Diekmeyer zu Gast. Und ich weiß nicht, wie viele Hörende das jetzt mitgekriegt haben, aber die Tochter von Dennis Diekmeyer ist schwer an Krebs erkrankt und ein sehr schwieriger Krebs, auch mit einer Überlebenschance von 5%. Und Dennis Diekmeyer hat dann halt erzählt und uns steckte allen Kloß im Hals, als er dann erzählt hat und auch mit den Tränen teilweise gekämpft hat. Also ich glaube, selbst die Dortmunder Fankurve, die waren ruhig auf jeden Fall und auch die hatten, glaube ich, ordentlich zu kämpfen und das war eigentlich dann mein Moment der Saison.
Mhm. Muss man nichts weiter mehr ergänzen. Die einzige Frage, die noch offen bleibt, Tanja, ist diese Saison als Emoji. Es wirkt jetzt so fürchterlich profan nach so einer wichtigen Sache, auf die Dennis Diekmeyer da aufmerksam gemacht hat. Aber tun wir es einfach. Also welches Emoji ist es geworden?
Also ich habe dich ja schon ein bisschen gespoilert. Ich nehme tatsächlich den Vulkanier-Gruß, weil der steht halt für Live Long and Prosper. Also lebe lang und gedeihe. Und genau das ist dem HSV in dieser Saison gut gelungen und eigentlich schon über seit 1887 haut es immer wieder ganz gut hin.
Ja, soweit ich weiß, gibt's den HSV noch. Das ist doch eine gute Neuigkeit. Also der Vulkaniergruß, das ja sehr, sehr schöne Wahl. Tanja, das hat große Freude gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen und auch mal so entspannt sprechen zu können, weil es ist nicht Gott gegeben und es werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch wieder andere Zeiten auf den HSV kommen, wo es dann auch wieder ein bisschen mehr Gegenwind dann auch gibt in den Kommentaren, weil eben die Stimmung einfach ein bisschen gereizter ist. Leider ist das eher anzunehmen als der Fall, dass es nochmal so kommen wird, auch wenn ich natürlich nichts heraufbeschwören will. Deswegen, es hat mich total gefreut, mit dir diese schöne Sendung gehabt zu haben, auch diese unheimlich bunte Sendung gehabt zu haben. Und das Irre ist, wir hätten ja noch locker eine Stunde weiterreden können.
Also ja, also wir haben noch nicht mal weiter über Vieira gesprochen. Den haben wir eher so am Rande immer mal wieder erwähnt, aber auch da über den hätte man locker 5 Minuten reden können und solche Sachen.
Ja, und als du es auch gerade nochmal gesagt hast mit den Toren in der Nachspielzeit, dachte ich mir, ja, Wahnsinn, wie viele Beispiele man da eigentlich, oder Toren in der Schlussphase, so ist es natürlich richtig, wie viele Beispiele man dafür raussuchen könnte, eben nicht nur dieses VfB-Spiel, sondern da gab es ja wirklich noch einige. Aber dafür gibt's ja auch den HSV-Talk, da kann man ja reinhören, da habt ihr ja schon sehr genau über die Saison gesprochen und werdet das vielleicht ja auch noch tun, deswegen kann ich das allen nur ans Ohr legen. Und ja, bedanke mich sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ich danke herzlich für die Einladung. Hat mir wie immer Spaß gemacht und viel Freude bereitet.
Das freut mich sehr. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei und das wird da auch bleiben. Aber wie finanzieren wir uns dann? Durch euch, durch eure freiwilligen Überweisungen auf rasenfunk.de, da gibt's einen Unterstützen-Button. Wenn ihr da draufklickt, dann erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Jeder Betrag hilft, von klein bis groß und es geht auch auf jedem erdenklichen Weg. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Florian H., bei Markus Wolf, bei Hummelinho, bei Tobi Bayer, beim Fichten Forest und bei Andreas Bernhard. Sie alle haben sich auch als Unterstützende registriert und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder anderen, dann geht doch sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de und empfehlt doch sehr gerne diese Folge hier auch weiter. Vielleicht gibt es ja noch HSV-Fans da draußen, die uns noch gar nicht kennen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber probiert es doch einfach mal. Also in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, abonniert auch gerne unsere anderen Feeds und ansonsten bleibt oder werdet gesund und bleibt uns gewogen und dann bis ganz bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.